Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Momentan beschäftigen wir uns ja so ein bisschen darum, was Gott in der Gemeinde sieht. Wer wir als Gemeinde sind und was Gott uns so zusagt. Wenn wir uns erinnern, manche von uns, da gab es früher so ein Büchlein, so ein rotes, es hieß Mundorgel. Kennt das jemand? Weiß jemand Lied Nummer 75? 75. Wir fragen nicht, wo kommst du her? Und nicht nach dem, was trennt. Wo willst du hin? Das gilt dem mehr, das Herz für Jesus brennt. Das Ziel, auf das wir alle sehen, der Weg, auf dem wir alle gehen, ist Jesus nur allein. Mundorgel 75. Wir fragen nicht, wo kommst du her? Stimmt das? Wenn ich irgendwo hinkomme, werde ich immer gefragt, wo ich herkomme. Oder? Und auch wenn Asylbewerber nach Deutschland kommen, ist die erste Frage, wo kommst du her? Und davon hängt oft sogar ab, ob es heißt, dann kannst du auch gleich wieder gehen, wo du herkommst. Es gibt kaum amtliche Formulare, wo nicht der Geburtsort und das Geburtsdatum abgefragt wird. Und ich denke, wenn man das so sieht, diese Fragestellung, Integration ist ein ganz erhebliches Thema. Integration ist ein Schlagwort überall rauf und runter. Ob es jetzt um Leute geht mit Einschränkungen, die integriert werden sollen, oder um Leute, die nach Deutschland kommen, integriert werden sollen. Es gibt so vieles, was uns trennen könnte. Und wenn wir jetzt uns alle mal austauschen würden, es gäbe sicher vieles, was uns auch trennen könnte. Gut, ich meine, wir können uns jetzt heute Abend auf Deutsch einigermaßen verständigen. Aber das ist auch nicht so selbstverständlich. Also ich weiß noch, in meiner Ausbildung damals in Marburg, wenn da einer aus Oberfranken kam, der musste wahrscheinlich auch immer so einen Sprachkurs machen, um uns zu verstehen und umgekehrt. Ist also, fängt in Deutschland schon an. Kultur, ein Ostfriese und ein Niederbayer, ist auch nicht so einfach zusammen. Jeder bringt seine persönliche Geschichte mit. Dann haben wir Unterschiede in Bildung, Ausbildung, Unterschiede in den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Der eine freut sich, dass er irgendwo Hartz IV kriegt und der andere sagt, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, da kann man doch davon leben, habe ich mal gehört. Ne? Unterschiede im Alter, Unterschiede in der Gesundheit. Es ist nicht selbstverständlich, Einheit. Und ich denke, dass auch vieles, was um uns herum passiert, damit zu tun hat, dass je mehr das große Schlagwort Globalisierung um sich greift, desto mehr gehen Leute zurück auf den überschaubaren Raum. Und dass viele irgendwo mit Fremdenfeindlichkeit reagieren, ist einfach eine Form der Ängstlichkeit. Es könnte ja sein, dass wir unsere Identität verlieren. Das alles sind so Gedanken, die mir einfielen, wenn ich so diesen Bibelabschnitt aus Epheser 2 anschaue und denke, wenn irgendwo Einheit gelingen kann, dann in einer Gruppe, in einem Gebilde, was es seit 2 Jahrtausenden gibt und dass genau das schon von Anfang an Erfahrung gemacht hat. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als beschnitten bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Jesus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Leibes hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Ich weiß nicht, ob wir uns das so richtig vorstellen können. Paulus stellt es hier in Epheser 2 nochmal so bewusst nebeneinander. Vielleicht hat er damals gehofft, dass wir es mal nachlesen können, so 2000 Jahre später, weil wir uns gar nicht mehr vorstellen können, was das für ein Unterschied damals war. Es ist ja so, dass jedes Volk so ein bisschen so einen Nationalstolz hat. Und jedes Volk ist so ein bisschen überzeugt davon, wir sind eigentlich die Elite dieser Welt. Das ist aber noch alles nichts gegen das, was Israel von den anderen Völkern unterschied. Denn sie hatten tatsächlich seit Abraham diese Verheißung, dass Gott sagt, deine Nachkommen will ich segnen. Gott hat zu seinem Volk gesagt, ihr seid das Volk, das ich deswegen aus Ägypten geholt habe, aus der Sklaverei, damit ihr mir dient. Und dann hat Gott auch darüber hinaus an den anderen Völkern, mit denen hat er auch noch gute Gedanken. Aber er zählt es ja hier auf, Paulus, und sagt, ihr wart als Nichtjuden schon von vornherein, schon aufgrund eurer Herkunft, ausgeschlossen von allem, was Gott seinem Volk versprochen hatte. Es gab in Israel für verschiedene Völker gab es ganz unterschiedliche Einbürgerungsvorschriften. Manche konnten nach einer Generation, wenn sie da lebten, eingebürgert werden. Viele Völker nach drei Generationen. Und dann gab es Völker, von denen hat Gott gesagt, niemals, niemals, nach 10 und nicht nach 20 Generationen sollt ihr in das Reich, in das Volk Gottes hineinkommen. Was machst du jetzt, wenn du als Heide irgendwo, als Germane da auf die Welt kommst, kannst nichts dafür und erfährst, Israel ist das erwählte Volk und du bist leider ein Barbar aus dem Norden. Pech gehabt. Und das ist ein Thema, das Paulus Zeit seines Lebens beschäftigt hat. Was hat Jesus hier eigentlich vollbracht? Diese völlig unterschiedlichen Gruppen von Leuten, Israeliten, die seit Generationen darauf geeicht waren, wir sind das Volk Gottes und alle anderen gehen Gott am Arm vorbei, und die Heiden zusammenzufügen und sagt, in meiner Gemeinde gehört ihr jetzt alle zusammen. Da ist all das, was uns heute an Integration schwierig vorkommt, eigentlich ein Klacks dagegen. Und jetzt nennt Paulus etwas ganz Wichtiges. Er macht nämlich deutlich, und ich möchte hier nochmal ein paar Verse aus Epheser 4 zitieren, er macht deutlich, Einheit ist dann möglich, wenn uns etwas verbindet, was wichtiger ist als das Trennende. Was die Gemeinde zu einer Einheit macht. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhängt. Mit Einheit meine ich das. Ein Leib, ein Geist, genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Einheit ist möglich, weil oder wenn uns mehr eint, mehr uns mehr verbindet, als uns trennt. Und das ist das Besondere, dass er jetzt ihnen zusagt, dass er diesen Leuten in Ephesus, die dort als Griechen oder irgendwo Leute aus der Urbevölkerung dort, die ja selber irgendwo eine Mischbevölkerung waren in der heutigen Türkei, und denen sagt, ihr seid nicht weniger, als dass ihr von Gott angenommen seid als seine Kinder. Ihr habt das Bürgerrecht im Reich Gottes. Wir haben einen Herrn. Es gibt so viel, was uns verbindet. Ein Glaube. Der Glaube nämlich, dass wir nicht aufgrund unserer Taten gerettet werden, sondern weil Jesus für uns die Strafe erlitten hat. Weil Jesus auferstanden ist, können wir leben. Das verbindet uns mit jedem Christen, ob er jetzt irgendwo in Myanmar oder in China oder in Afrika oder in Chile oder sonst wo lebt. Das verbindet uns ein Herr, der seine Gemeinde regiert. Es ist eine Taufe. Auch wenn die Streitereien, wie viel Wasser dafür nötig ist und wie tief man eintauchen muss und so, nicht enden unter den Christen, aber trotzdem ist es eine Taufe, die uns, und die Taufe, das Eigentliche ist ja, dass wir durch diese Taufe, durch dieses Wort, das uns zugesagt wird, in das Geschehen Tod und Auferstehung Jesu hineingenommen sind. Das ist das Entscheidende dabei. Und da ist völlig unwichtig, wie viel Wasser dabei ist. Das einzig Entscheidende ist doch, dass wir zu Christus gehören. Paulus macht es deutlich an so einem Bild, an so einem Bildchen kann man sich vieles merken. Er sagt, wir sind ein Gebäude. Dieses Gebäude ist aufgebaut, interessanterweise sagt er jetzt nicht, das Fundament ist Christus, sondern er sagt, dieses ganze Gebäude ist in Christus. Und das Fundament, sagt er jetzt, Apostel und Propheten. Das heißt, Altes und Neues Testament gehört zusammen. Und beides miteinander bildet jetzt dieses Fundament. So, und sagt er, und jeder von uns ist jetzt so ein Stein hier drin. Und in solch einem Gebäude ist es völlig nebensächlich, aus welchem Steinbruch dieser Stein gehauen wurde. Wichtig ist, dass er hier drin ist und dass er hier drin seinen Platz ausfüllt. Darauf kommt es an, nicht der Steinbruch. Und dann sagt er, und Christus ist der Eckstein. Und jeder weiß, hatte schon mal gehört, in so einem Gewölbe, das ist der, in dem praktisch die ganzen Kräfte, die aus so einem Gewölbe liegen, zusammenlaufen. Der muss alles zusammenhalten. Und bevor dieser Stein nicht drin ist, dann hat das Ganze keine Stabilität. Und wenn man den rausnehmen würde, kracht es zusammen. Also Jesus ist praktisch die Mitte, der krönende Abschluss und zugleich das Zentrum dieses Gebäudes. Und er sagt, da sind jetzt Juden, da sind Heiden, da sind Germanen, da sind Griechen, da sind Römer, da sind Afrikaner, da sind Asiaten. Das hat jeder seinen Platz hier drin. Einheit. Ja, und da bekommt dieses alte Mundorgellied wieder so eine Bedeutung. Da fragen wir nicht, wo kommst du her, sondern wo gehörst du dazu und wo gehst du hin? Man spricht Epheser 4, ja, aber auch noch, ich meine, ich kann mich da kurz fassen, weil das Thema war ja jetzt, dieser Abschnitt war auch bei der Allianzgebetswoche, beim Eröffnungsgottesdienst, und da hat Ulrich Pazani was dazu gesagt, das kann ich nicht so schön wie er. Und da hat er diesen Text ausgelegt aus Epheser 4, und wo Paulus hier schreibt, setzt alles dran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also Einheit ist auf der einen Seite ein Geschenk. Eine Einheit, die wir nicht machen können. Diese Einheit entsteht nicht dadurch, dass alle Christen jetzt irgendwo ein Konzil einberufen und setzen sich zusammen und sagen, wir versuchen jetzt eine gemeinsame Erklärung aufzusetzen. Funktioniert eine Politik schon nicht? Wie soll das unter Christen funktionieren? Diese Einheit ist eine Einheit, die Christus schenkt. Jetzt hat letztens einer über diesen Text gesagt, und ich saß da drin und bin was geplatzt. Er sagte, diese Einheit, das ist eine Einheit, die ist da. Das ist eine geistliche Tatsache, an der können wir nichts ändern, und die ist auch nicht dadurch in Gefahr, wie wir uns benehmen. Naja, stimmt natürlich, sie hängt nicht davon ab. Aber warum, sagt Paulus dann, setzt alles dran, seid eifrig, seid fleißig, diese Einheit zu bewahren. Wenn wir sie nicht kaputt kriegen würden, warum dann diese Ermahnung? Ist es nicht vielmehr so, dass diese Einheit genauso eine geistliche Tatsache ist, von der es im Neuen Testament mehrere gibt? Wenn an der anderen Stelle heißt, ihr seid mit Christus gestorben und auferstanden. Deswegen lebt das auch. Ihr seid der Sünde gestorben. Also haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Also wird doch aus etwas, wofür wir nichts können, zugleich aber auch eine Verantwortung, das zu leben. Natürlich hat keiner von uns was dazu beigetragen, dass Jesus die Sünde besiegt hat. Aber trotzdem sagt uns das Wort Gottes, nun lebt es doch auch. Und genauso, denke ich, ist es mit der Einheit. Es ist eine geistliche Tatsache. Christus hat sie geschaffen. Aber zugleich können wir es auch zerstören, indem jeder auf seinen Standpunkt beharrt, indem jeder sagt, ich bin der Wichtigste, indem jeder sagt, ich habe Recht und du kannst nur Unrecht haben. Wie ist das mit so einem Geschenk? Ich weiß noch, wie ich mal ganz stolz, ganz happy, als ich als Jugendlicher eine Gitarre geschenkt gekriegt habe von meinem Onkel. Richtig gutes Teil, die gibt's noch, die hat mein Sohn inzwischen in Berlin. Richtig schöne Gitarre. Habe ich geschenkt gekriegt, mitsamt einem Koffer. So, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich jetzt sagen, ich habe eine Gitarre, ich kann spielen. Ich bringe die nächste CD raus. Nee. Was muss ich machen? Üben, üben. Dieses Wort mit dem langen Y. Üben. Ja? Und dann setzt man sich hin und dann, wie geht C und wie geht G und wie geht E und so. Und dann das Wechseln und so. Ja. Üben. Ich kann natürlich auch wirken, wenn ich sage, ich lerne das nie, ich krieg das nicht, kann ich das Ding auch gegen die Wand klatschen. Gut, wenn ich irgendwo ein Popstar wäre, dann irgendwo so ein Rockmusiker, dann kriege ich noch Geld dafür, dass ich das mache, aber in dem Fall hätte ich nichts gekriegt, die Gitarre wäre futsch gewesen. Ein Geschenk, das uns herausfordert, es zu leben. Ein Geschenk, das wir nicht kaputt machen sollen, sondern einsetzen. Eine geistliche Tatsache. Wir fragen nicht, wo kommst du her und nicht nach dem, was trennt. Wo gehst du hin? Das ist die Frage, ja, das Ziel, auf das wir alle sehen. Der, der uns hier zusammenfügt. Das ist die Grundlage der Einheit. Und das ist eine Herausforderung, glaube ich, in unserer Zeit. Das wird nicht einfach. So sehr wir uns freuen, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen herkommen, aber es ist nicht einfach. Wenn man so einen Glaubenskurs mit arabisch sprechenden Leuten hat und man sagt, wir fangen morgens um 9 an mit dem Frühstück und halb zehn sind sie vielleicht da. Ja, es ist nicht einfach, dann zu sagen, hey, deutsche Kultur heißt Pünktlichkeit. Ja, natürlich wollen wir ihnen das irgendwann auch beibringen, dass wir da eine Einheit haben. Auch in dem, wie wir das gestalten. Aber trotzdem, es ist eine lohnende Aufgabe. Einheit ist also nicht selbstverständlich. Einheit ist möglich, weil uns Wichtigeres verbindet als das, was uns trennt. Einheit ist ein Geschenk, das uns herausfordert und das es zu bewahren gilt. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.